Ja, schönen guten Morgen zum neuen Podcast des Modern Investors. Heute wieder mit einem kleinen Daily Roundup. Das heißt, ich werde heute nicht irgendwie großartig auf Einzeltitel oder sowas eingehen oder mich an irgendeinem bestimmten Thema festkrallen, sondern werde wieder eher ein bisschen was allgemein zum heutigen Geschehen, auch vielleicht was am Wochenende passiert ist, eingehen. Wir sehen heute die großen Leitindizes, zumindest den DAX mit einem sehr deutlichen Plus. Wir haben hier also eine stark positive Erwartung im Markt. Zumindest fangen wir so die Woche an. Kann natürlich auch daran liegen, dass wir zum Ende der letzten Woche wieder eher die unterste Grenze unseres Trading Ranges erreicht haben. Das heißt also zwischen diesen Werten 9.400 und 9.900 nicht, sondern 10.200, also 10.200 und 9.400 uns befinden und der DAX jetzt einfach unten abgeprallt ist und jetzt erstmal wieder nach oben läuft. Bevor ich jetzt noch weitergehe, nochmal oder wieder der kleine Disclaimer, dass ich hier keinerlei Anlageberatung gebe, sondern lediglich meine Meinung kundtue und ihr für euer Geld selbst verantwortlich seid, wenn ihr in irgendwelche Werte investiert, die ich hier erwähne. Was sind jetzt so die großen Treiber heute? Wir sehen insbesondere die angeschlagenen Werte etwas besser aufgestellt. Deutsche Lufthansa, ein Airbus, stark im Plus. Teilweise 5 bis 7% sehen wir hier. Aber auch stabile Werte wie eine Allianz, oder eine Daimler, also aus der Automobilindustrie, haben wir teilweise auch 4 bis 5%. Wir finden uns jetzt leider, muss ich sagen, wieder in dieser Situation, wo wir eine extrem hohe Volatilität aufweisen. Also wenn man bedenkt, dass man jetzt übers Wochenende wieder 4% in diesen Leitindizes nach oben gelaufen ist, ist das eher wieder so ein Zeichen, dass der Markt wieder unruhig wird. Meines Erachtens ist das kein positives Signal an der Stelle, auch wenn wir heute stark im Plus sind. Da kann sich jeder Trader freuen, der vielleicht in der letzten Woche am Freitag irgendwie auf steigende Kurse nochmal relativ knapp gesetzt hat und jetzt seine Position wieder glatt machen kann. Ich sehe das aber nicht so positiv, auch wenn ich mich natürlich freue, dass an so einen Tagen das Depot wieder ein bisschen schöner aussieht. Aber ich glaube, dass wir eher eine Beruhigung bräuchten. Das heißt, dass wir jetzt vielleicht noch ein paar Wochen uns in diesem Bereich aufhalten sollten und einfach diese Ausschläge verringern sollten, weil das ist immer ein Zeichen dafür, dass wir hier eine bestimmte Unsicherheit am Markt merken. Wenn die Kurse sehr stark runtergehen innerhalb eines Tages, haben wir hier entweder den Fall, dass sehr viele Anleger, die long positioniert sind, ihre Position irgendwie zumachen müssen, weil sie unter einem bestimmten Knockout gefallen sind und einfach rausfliegen, beziehungsweise sich neu einkaufen müssen. Das heißt, hier sehen wir dann auf einmal die fallenden Kurse verstärkt durch anfänglich auch anfänglich stark fallende Kurse. Das ist dann so eine Art Kettenreaktion. Genau dasselbe kann man aber auch nach oben sehen, den sogenannten Short Squeeze, dass Leute, die short positioniert sind, sich hier wieder eindecken müssen mit Positionen, um diese zu halten. Und dadurch es auch wieder zu so einer Art Kettenreaktion nach oben kommt. Das heißt, dass sich so alles hintereinander bedient. Und das ist immer ein bisschen ungünstig für eine Marktphase, in der wir uns gerade befinden, weil was man jetzt ja eigentlich haben möchte am Markt, ist, dass sich dieser Wert oder der Index, den wir betrachten, dass der sich erstmal auf einem Niveau stabilisiert und dort hält. Das heißt also, dass wir hier sozusagen eine sehr starke Unterstützung sehen und man mit relativ hoher Sicherheit davon reden kann, dass diese Unterstützung in der nächsten Zeit, wenn keine dramatischen Ereignisse geschehen, dass diese Unterstützung auch hält. Und das ist insbesondere für Langzeitanleger nochmal ganz interessant, weil man dann weiß, okay, hier könnte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der Tiefpunkt sein, hier könnte man ganz gut einsteigen. Das sehe ich momentan aber immer noch nicht bei diesen 9.400, auch wenn wir da jetzt schon mehrmals immer im Wochenschlusskurs dran abgeprallt sind. Aber das Ganze ist immer noch ein bisschen fragil. Ich hatte ja mal vor einer Woche gesagt, dass wenn wir die 9.400 überschreiten, da waren wir noch kurz drunter, dass es danach wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen weiter nach oben geht. Und man sich dann da eventuell long positionieren könnte. Daran halte ich auch immer noch fest. Das ist immer noch keine schlechte Idee gewesen, jetzt rückblickend betrachtet, weil wir diese 9400 mehrmals angetestet haben und nicht runtergefallen sind. Das heißt, dieser Wert ist anscheinend relativ stabil, zumindest was die Situation, in der wir uns jetzt befinden, angeht. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir, wenn wir deutlich schlechtere Nachrichten wiedersehen, wenn der Markt irgendwie mal wieder auf den falschen Fuß erwischt wird, wodurch auch immer, dass wir durchaus wieder darunter fallen können. Dadurch, dass diese Werte erst zwei, dreimal angetestet wurden, sind die zwar schon etwas stabiler als ein Wert von, sag ich mal, 9600, aber immer noch nicht stabil genug, um auf große Einbrüche zu reagieren, insbesondere wenn wir uns sehr kurz darüber befinden. Also wir sind ja jetzt gerade mal 3%, 4% von diesen 9400 wieder weg. Also wenn wir jetzt wieder in eine Marktphase gehen, in der es nochmal ruppiger wird, warum auch immer, zum Beispiel mit diesem OPEC-Deal, dass die Staaten, also Saudi-Arabien und Russland, mehr Öl auf den Markt werfen. Damit hat ja vor ein paar Wochen auch keiner so direkt gerechnet. Und das war ja auch nochmal so ein Grund, warum zu der Zeit die Märkte nochmal tiefer gefallen sind, weil das auch nochmal so ein Schock war. Und sowas kann jetzt natürlich immer nochmal kommen. Also, was eventuell nochmal, das kann man jetzt aber vorher nicht sagen, was eventuell nochmal so ein Impact haben könnte, wäre, wenn jetzt verschiedene Staatsoberhäupter eventuell an Corona erkranken und insbesondere stabile Staaten und wirtschaftlich starke Staaten hier betroffen sind. Ich sag jetzt mal, gestern kam die Nachricht, dass Boris Johnson ins Krankenhaus eingeliefert wurde, soll wohl nichts Schlimmes sein, bloß Corona-bedingt zur Vorsorge. Aber wenn alleine jetzt dieser Mensch wegfallen würde, warum auch immer, wir hoffen auf nichts Schlimmes, aber wenn er jetzt wegfallen würde, könnte das nochmal so einen kleinen Impact haben, insbesondere wenn dann Donald Trump jetzt an Corona sich mit Corona ansteckt und eventuell da noch längerfristige Folgen, ich sage jetzt mal, eventuell sogar hoffen wir es auch nicht, bis zum Tod eintreten könnten, wäre das so nochmal so ein richtig heftiger Einschlag in den Finanzmarkt, glaube ich. Was auch immer nochmal kommen könnte, wären bestimmte Verwerfungen. Das heißt also, insbesondere in der EU sehen wir jetzt ja sehr viele Spannungen zwischen den Ländern. Wenn es jetzt hier zu einer extrem starken politischen Verwerfung nochmal zusätzlich kommt, wovon ich jetzt eigentlich nicht ausgehe, weil wir haben zwar diese Spannungen drin, aber die Länder an sich sollten ja erstmal darauf bestrebt sein, dass es im Land gesundheitlich wieder besser funktioniert. Was danach ist, nach der Corona-Krise, wenn das Ganze überwunden ist, da würde ich auch noch gar nicht von der Stabilität reden, sondern da wären, glaube ich, ganz viele Sachen, die jetzt gelaufen sind, nochmal aufgearbeitet und da könnte es nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen knistern. Also ich schätze mal, dass uns diese ganze Corona-Krise und alles, was daraus folgt, noch mindestens bis zum Ende des Jahres wirtschaftlich begleiten wird. Also das ja sowieso, aber auch dann in der politischen Hinsicht danach noch starke Auswirkungen haben wird und damit auch natürlich wirtschaftlichen Einfluss haben wird. Gut, das erstmal vielleicht zu heute. Also wir haben zwar Werte, die wieder stark steigen, wie eine Airbus, wie eine Deutsche Lufthansa, wie eine TUI, die hier stark angeschlagen waren und jetzt wieder ein bisschen nach oben laufen. Meines Erachtens sind das immer noch keine Werte, die ich jetzt kaufen würde. Wir haben hier immer noch eine starke Abhängigkeit von der Reisebranche. Und wenn ich jetzt unbedingt daran investiert werden wollen würde, kann man das so sagen, wenn ich jetzt mich da engagieren wollen würde, dann würde ich mir momentan eher Werte raussuchen, wo ich sage, okay, die sehen vielleicht am Ende des Jahres schon wieder ganz gut aus, auch finanziell. TUI, Deutsche Lufthansa, beide Staatshilfen angefragt. Bei einer Airbus bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Also, wenn ich in diese Richtung gehen würde, würde ich sagen, ich hole mir lieber einen Flughafenbetreiber, wie zum Beispiel eine Fraport aus Frankfurt, oder ich hole mir eine Airbus. Zu Airbus habe ich ja schon mal in dem einen Podcast was gesagt. Die sind einfach einer der zwei größten Flugzeugbauer, die es gibt. Also die haben praktisch ein Dipol, ja, mit Boeing zusammen. Mehr gibt es da nicht. Und Boeing hat immer noch mit der 737-Misere zu kämpfen. Und wenn es wieder losgeht mit der Reiseindustrie und mit der Reisebranche und eventuell sogar daraus neue Player, größere Player entstehen, neue Airlines, dann werden die bei einer Airbus ihre Flugzeuge kaufen. Und die werden auch davon dann profitieren. Die sind momentan eben nicht so stark davon abhängig, dass jetzt diese Reiseindustrie unbedingt jetzt gerade ihr Geld bezahlt. Bei der deutschen Lufthansa und bei einer TUI und anderen Reiseunternehmen ist das so, die sitzen halt direkt am Kunden dran. Wenn der Kunde storniert, dann hat TUI einfach faktisch keine Einnahmen an der Stelle. Natürlich hat auch jetzt Airbus keine richtigen Einnahmen, weil einfach die Bestellungen wegfallen. Aber gehen wir doch jetzt mal davon aus, dass das Ganze noch einen stärkeren Impact haben wird. Was ist denn mit einer deutschen Lufthansa? Ich sag jetzt mal, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, weil die staatlich ja subventioniert werden, die gehen eventuell nicht pleite, aber die werden verstaatlicht. Naja, dann wird die Aktie so stark verwässert, dass wir hier nicht mehr den aktuellen Preis sehen, sondern deutlich niedriger. Und es gibt vielleicht andere Player, die diesen Platz dann einnehmen und auch bei einer Airbus Flugzeuge bestellen. Selbst wenn die deutsche Lufthansa nicht weg vom Fenster ist und wenn sie verstaatlicht wird und weiterhin noch mehr Flüge als jetzt macht, na, wo bestellt denn die deutsche Lufthansa Flugzeuge? Bei der Airbus. Das heißt also, wenn man auf diese Luft- und Raumfahrt- und Reisebranche setzen will, warum setze ich nicht auf denjenigen, der, egal für welchen Kunden oder egal welchen Kunden es geben wird, die Flugzeuge baut? Der baut die Flugzeuge, ob da jetzt eine deutsche Lufthansa, die fliegen will, ob da eine Ryanair, die fliegen will. Ob da irgendwelche American Airlines, die fliegen wollen, ist doch egal. Meinetwegen, es können ja alle Fluggesellschaften pleite gehen und eine bleibt übrig. Wo bestellt diese eine Fluglinie, Flugzeuge? Naja, bei einer Airbus und bei einer Boeing. So. Und ich weiß halt gerade nicht in dieser Krise, ob die deutsche Lufthansa oder irgendeine andere Fluggesellschaft, ob es gerade die noch überleben werden, auch mit einer staatlichen Hilfe. Und wenn die staatlich subventioniert werden und hier der Staat reingeht, dann werden die Aktien vielleicht sogar sehr stark verwässert. Also, wenn ich in eine Airbus zum Beispiel investiere, bin ich ja deutlich flexibler aufgebaut als in der deutschen Lufthansa. Da habe ich eben das Risiko, dass die verstaatlicht werden oder eventuell pleite gehen, wobei das zweite glaube ich eher nicht, eher das erste. Und bei einer Airbus, naja, die sind halt da, bauen Flugzeuge, egal welcher Kunde, welche Luftlinie dort kommt und fragt. Und das Gleiche ist ja bei einer TUI. Was weiß ich, welcher Reiseanbieter in Zukunft nach dieser Corona-Krise noch da sein wird. Auch, aber die Reiseanbieter, die da sein werden, die werden wahrscheinlich mit einer deutschen Lufthansa oder mit einer Ryanair zusammenarbeiten und dadurch auch wieder Kunden für eine Airbus generieren. Ja, also auch hier bin ich wieder ein bisschen flexibler aufgebaut. Ob das jetzt der Top-Pick ist in dieser Krise, keine Ahnung. Airbus ist ungefähr 60% unter ihrem Allzeithoch. Hab ja mal gesagt, bei 50 Euro finde ich es ein relativ guter Einstieg. So wie es momentan aussieht, könnte man jetzt auch sagen, vielleicht die nächste Unterstützung nach 50 ist so um die 40. Also, wer jetzt sagt, will bei 50 schon reingehen, ist, glaube ich, in 2, 3 Jahren immer noch gut bedient, hat da ganz gute Gewinne gemacht. Wer jetzt sagt, er möchte noch ein weniger Risiko, hat dann natürlich aber auch, kann natürlich auch sein, dass man es einfach verpasst, dass die Aktie da nie hinläuft, könnte bei 40 Euro auch nochmal sagen, der würde da reingehen wollen. Wie man es jetzt am besten macht, keine Ahnung. Gut, das mal an der Stelle dazu, bin ich vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu sehr ins Detail gegangen. Was ich eigentlich noch sagen wollte, heute als sozusagen Fail des Tages oder der Woche, müsste ich ja schon beinahe sagen, für mich, dass die Öffentlich-Rechtlichen, insbesondere Tagesschau, ZDF, ARD, ich habe heute früh wieder die Sendung von gestern Abend gesehen, also heute ist ja welchen haben wir heute? Heute ist ja der 6. April 2020 und ich habe die Sendung sozusagen von gestern gesehen. Und da wurde nochmal insbesondere auf diesen Aspekt der jetzt stärker aufkommenden sogenannten Corona-Bonds hingewiesen. Und meines Erachtens wurde in dieser Sendung sehr negativ über die Entscheidung der deutschen Bundesregierung debattiert. Und zwar sehr mit dem Fokus auf, warum machen wir es nicht? Wir würden damit Italien retten und andere Staaten. Das ist gut für die EU. Und dass da überhaupt kein Verständnis wirklich gezeigt wurde. Es kamen ein, zwei kritische Fragen auch mal durch, aber die wurden meines Erachtens sehr unkritisch betrachtet. Und da vielleicht mal als ganz klares Statement: Corona-Bonds sind im Endeffekt ja nichts anderes als sogenannte EU-Bonds. Die werden jetzt schon seit einigen Jahren immer wieder betrachtet, insbesondere nach der Finanzkrise 2009, haben sie seit 2012 einen sehr starken Diskussionsbedarf in der Europäischen Union. Und diese Euro-Bonds ist nichts anderes als eine gesamtgroße europäische Anleihe. Das heißt also, dass alle Staaten Europa sich darauf einigen, sich am Kapitalmarkt, also am Markt, wo wir auch teilweise handeln können, Geld zu leihen. Und das nennt man dann eben Anleihe. Man bekommt also so eine Art Schein von denen, in denen diskutiert wird, hey, wenn du mir 100 Euro gibst, dann zahle ich dir in 2, 3 Jahren 110 Euro wieder oder 120 Euro wieder. Und damit hätte ich dann eben eine Rendite von ungefähr 10% im Jahr. Also wenn man sagt, auf 2 Jahre kriegt man 120 Euro wieder. Und das ist im Endeffekt die Idee, bloß natürlich im größeren Ausmaße, dass also die EU als gemeinschaftliche Union hingeht und sagt, am Kapitalmarkt, es gibt ja große Unternehmen, es gibt große Unternehmer, es gibt Firmen, es gibt auch die EZB, die wird da wahrscheinlich den Großteil dann kaufen, die sehr viel Kohle haben und die einfach den Staatshaushalt mitfinanzieren sollen. Und für diese Mitfinanzierung bekommen die Zinsen, also einen festen Zins, und bekommen das Geld dann innerhalb der nächsten Jahre wieder mit diesem Zins. So, das wäre jetzt ja für uns erstmal ganz schön, weil man sich denken würde, okay, cool, dann haben wir also eine Anleihe für die EU, die kann ich kaufen. Ich kriege da meine 10% gesichertes Einkommen und habe damit eigentlich sehr wenig Risiken, weil Staatsanleihen sowieso eher sehr risikoarm sind. Die haben bloß in den letzten Jahren, wurden die bloß nicht so stark mehr nachgefragt oder haben die nicht so eine große Aufmerksamkeit bekommen wie zum Beispiel Aktien, weil die Zinsen einfach sehr niedrig waren. Das heißt also für eine deutsche Staatsanleihe, was hast du da gekriegt? Teilweise sogar musstest du Minuszinsen bezahlen. Da wurde dann eher nochmal mit denen gehandelt, also dass auf Wertsteigerung, Wertverlust gesetzt wurde. Und deshalb wurden die teilweise noch gekauft, aber das würde jetzt zu weit führen. Funktioniert ähnlich wie mit Aktien, bloß dass da noch ein bestimmter Zinssatz drauf ist, den man dann eben wiederbekommt von dem Staat. Und relativ sichere Staatsanleihen oder gute Staatsanleihen, in den letzten Jahren waren zum Beispiel amerikanische, da hat man noch 2, irgendwas Prozent drauf bekommen. Das war in einem Marktumfeld, wo es sonst nur 0% gab, noch recht attraktiv. Ist jetzt in Amerika auch nicht mehr so. Nach Corona, hat ja die Fed auch die Zinsen gesenkt. Führt das alles zu weit? Also die Idee hier ist also zu sagen, wir nehmen als komplett EU, geben wir diese Anleihen aus, bekommen dafür Geld vom Kapitalmarkt und können das dann investieren, um zum Beispiel Atemschutzmasken zu kaufen, Beatmungsgeräte zu kaufen, also um das ins Gesundheitssystem zu investieren. So, ist jetzt an sich erstmal eine schöne Idee, finde ich von der Grundidee nicht so schlimm. Was jetzt aber an der Stelle eben kritisch ist, ist, dass wir hier damit eine Gesamtverschuldung herstellen. Das heißt also, jeder Staat bekommt gleich viel Geld von diesen Anleihen. Das ist das Erste, klingt erstmal fair. Aber wir haben momentan Staaten, die eine extrem hohe Staatsverschuldung haben, wie Italien, wie Spanien und auch wie Griechenland teilweise. Ist schon besser geworden, aber auch wie Griechenland teilweise. Und diese Staaten bekommen genauso viel Geld für einen in ihrem Verhältnis geringeren Prozentsatz wie Staaten, die eine sehr starke Bonität aufweisen, wie Deutschland, wie Ni die Niederlande, wie die skandinavischen Länder. Dort haben wir eine extrem hohe Bonität, weil der deutsche Staat und weil der niederländische Staat, also weil diese Staaten eben in den letzten Jahren sehr viel Geld beiseite gelegt haben und einfach nicht so viele Schulden gemacht haben wie andere Länder. Und dadurch hätten jetzt, wenn Italiener, also oder wenn Italien jetzt Staatsanleihen an den Markt bringen würde, die hätten eine extrem hohe Verzinsung. Die würden da 20, 30%, ich spinne jetzt mal rum, aber so 20, 30% Zinsen drauf zahlen müssen. Deutsche Staatsanleihen, da zahlen wir vielleicht 3 oder 4% drauf, rein theoretisch. So. Und wenn man das mal im Verhältnis setzt, hätten wir also den Fall, wenn wir eine EU-Anleihe ausgeben, dass sich der deutsche Staat, wenn wir uns jetzt da irgendwo in der Mitte treffen, bei 10% mit einer deutlich höheren, mit einem deutlich höheren Zinssatz verschuldet, als er es eigentlich müsste, und andere Staaten sich mit einem deutlich niedrigeren Zinssatz verschulden, als sie es eigentlich müssten. Das Gemeine ist bloß daran, dass jeder Staat in dieser Gemeinschaft dann gleich für diese Anleihe haftet. Das heißt also, wenn die Italiener oder die Spanier oder die Griechen ihren Anteil an diesen oder auch die, also andere europäische Staaten, die jetzt relativ so Estland und sowas, die kommen, die zählen ja da auch mit rein, die wird ja immer ganz gerne vergessen, aber auch die, wenn die einfach ihren Anteil an diesen Anleihen nicht zurückzahlen können, wer muss es zurückzahlen? Wieder die sehr stark bonitären Staaten, also wieder Deutschland, Niederlande, Skandinavien. Die Länder haften jetzt also indirekt für die Staatsverschuldung der Länder, die es in den letzten Jahren nicht geschafft haben, ihren Haushalt in Ordnung zu halten. Also das ist, finde ich, hier das Abstruse, warum ich diese EU-Staatsanleihen für so bescheuert halte und warum ich nicht verstehe, warum deutsche Medien, die die Aufgabe haben, mit den Beiträgen, die wir bezahlen, Stichwort GEZ, eine zumindest objektive, klare Meinung an die Bürger zu vermitteln. Warum werden Staatsanleihen jetzt auf einmal in den öffentlich-rechtlichen Medien so hochgehalten? Warum wird das als diese, wir müssen das machen, aus Solidaritätsgründen müssen wir das machen, Mentalität? Warum ist das so? Und warum wird hier nicht auch mal der Nachteil von diesen Staatsanleihen deutlich besser und näher betrachtet? Die haben einfach für den deutschen Steuerzahler, für den Steuerzahler in den Niederlanden, für den Steuerzahler in Skandinavien, für die Staaten, die in den letzten Jahren es geschafft haben, sich sehr wenig zu verschulden, sich einen stabilen Haushalt aufzubauen und auch die es geschafft haben, hier politisch, wenn natürlich, da kann man auch drüber streiten, wenn noch nicht immer schön und bürgernah, zumindest das Kapital einigermaßen beisammen zu halten. Warum wird für diese Länder, warum werden die als so habgierig, als so schlecht, als so unsolidarisch dargestellt, wenn es Länder gibt in Europa, die sich die letzten Jahre nur verschuldet haben, die es politisch nicht hinbekommen haben? Ich rede ja jetzt gar nicht mal von der Bevölkerung, die dort lebt. Also mir ist auch durchaus klar, wenn ich jetzt in Italien oder in Spanien oder in Griechenland leben würde, ich würde natürlich auch darauf achten, dass ich einen guten Lohn, dass ich gutes Gehalt bekomme, mache ich ja hier auch, dass ich steuerlich so viel Geld wie es geht spare, mache ich ja auch hier. Also ich gucke ja auch in Deutschland, dass ich möglichst viel von meinem Gehalt bei mir behalte und das dann selber irgendwie verwalten kann. Und genauso macht das jeder andere in Europa wahrscheinlich auch. Und das ist total legitim und das finde ich auch super. Ja, deshalb mache ich der Bevölkerung da überhaupt keine Vorwürfe. Aber politisch ist da einfach in den letzten Jahren so viel schiefgelaufen. Ich will auch gar nicht wissen, wohin die ganzen Gelder geflossen sind. Da werden wahrscheinlich irgendwo in irgendwelchen Schließfächern tonnenweise an Gold liegen, die irgendwelchen ehemaligen Vizepräsidenten von irgendwelchen kleinen Föderalstaaten in Spanien gehören, wo da mal irgendwo ein bisschen Haushaltsgeld reingeflossen ist, wo sich 20% abgezwackt wurde für irgendwelche komischen Staatsbuffets oder keine Ahnung. Also das ist jetzt ein bisschen Spinnen, aber rein theoretisch gehe ich durchaus davon aus, dass nicht jeder Cent, der in die Staatshaushalte dieser besagten Länder geflossen ist, auch dort angekommen ist, wo er hätte ankommen sollen. Und wenn er das nämlich wäre, hätten wir nicht das Problem, wie wir es momentan haben. Wir haben einfach ein marodes Gesundheitssystem in diesen Ländern. Wo ist denn die Kohle, die ins Gesundheitssystem fließen sollte? Die ist nicht da. Wir haben eine Infrastruktur, die anscheinend auch nicht sonderlich gut ausgebaut ist. Wo ist denn da das Geld? Ist ja anscheinend auch nicht da angekommen, wo es sollte. Jetzt könnte man sich darüber streiten, ob es hier in Deutschland immer da ankommt, wo es sollte. Stichwort Berliner Flughafen. Ja, aber irgendwie hat es ja anscheinend der deutsche Staat besser hinbekommen, die Kohle beisammen zu halten und dort hinzubringen, wo es auch für den Bürger irgendwie Sinn macht. Und das hat der italienische und der spanische Staat anscheinend nicht hinbekommen, so wie es jetzt aussieht. Und was jetzt die Folge ist, ist, dass wir extrem viele Corona-Fälle haben, dass wir extrem viele Corona-Tote haben in diesen Ländern und dass jetzt dass es jetzt heißt, bitte, ihr anderen Länder, die es gut hinbekommen habt, gebt mir mal noch mehr Geld, ja, finanziert uns mal noch mehr weiter. Mal gucken, was wir damit machen, denn das ist ja auch eine Sache, die hier überhaupt nicht mit bedacht wird. Bei so einer EU-Anleihe oder so einer Corona-Anleihe hat kein Mensch mehr eine Übersicht, wo das Geld hingeht. Die Länder bekommen das und dann können die damit machen, was sie wollen. Dass das Ganze noch gegen geltendes EU-Recht verstößt, kann man jetzt auch noch betrachten nach Artikel 125 des EU-Vertrages. Es müssen Länder ihre jeweils selbstgemachten Schulden auch selbst tragen und verantworten. Das ist nochmal so ein anderes Ding, aber das kann man ja heutzutage anscheinend mit Corona alles ganz schnell aussetzen. Ja. Was ich an der Stelle einfach mal klar machen wollte, ist, dass hier diese Eurobonds, jeder, der in Deutschland Steuern bezahlt oder in den anderen Ländern, die eine sehr gute Bonität aufweisen, muss dagegen sein. Es kann nicht, weil wer bezahlt es denn am Ende wieder? Na klar, geht wieder mehr Geld von meinem Gehalt ab, weil ich am Ende wieder an der einen oder anderen Stelle 1% mehr bezahle, um dann diese EU-Staatsanleihen, die Deutschland mal vor 10 Jahren gemacht hat, um die Italiener und Spanier zu retten. Ja, also da geht wieder 1% jetzt auf einmal mehr ab. Die muss ich ja zurückzahlen, um die zurückzubezahlen. Und das kann halt nicht sein, dass insbesondere öffentlich-rechtliche, also von der Bild meinetwegen oder vom Spiegel, ja, da erwarte ich das. Oder FAZ ist heute auch total nur noch so ein Schundmagazin. Aber es kann nicht sein, dass eine Tagesschau hier darüber berichtet, wie scheiße Deutschland ist und dass wir uns so querstellen gegen diese EU-Bonds und dass das totale Allheilmittel ist. Weil wir haben doch Alternativen. Wozu ist da dieser europäische Rettungsschirm da? Die EZB, die gibt doch Geld rein jetzt bis zum geht nicht mehr. Die Italiener können sich doch und die Spanier und die anderen verschuldeten Staaten, es sind nicht immer nur die zwei, es sind auch ganz viele andere baltische Staaten sind auch dabei, die können sich doch von der EZB Geld leihen zu guten Konditionen. Ja, die müssen da auch wieder Zinsen drauf zahlen, aber müssen sie doch bei einer Anleihe auch. Das einzige Unterschied ist, dass sie bei der Anleihe sogar sagen könnten, ich bezahle gar nichts, weil wir haben kein Geld. Alle anderen Länder, die da mit drin sind, die müssen jetzt meinen Anteil mitbezahlen. Beim Pumpen von der EZB müssen sie es selber bezahlen. Das Ganze wäre EU-rechtlich sogar konform heutzutage. Das Problem für die Leute ist dann an der Stelle bloß, dass sie ja dann nachweisen müssen, was sie mit dem Geld machen. Da kann ich dann nicht mal so einfach ein paar Millionen Euro abzwacken und mir selber auf die Kasse, auf die Bank legen. Ja, das ist halt das Problem. Deshalb wollen es die meisten EU-Staaten nicht, die sich hier für die Eurobonds oder Corona-Bonds aussprechen. Und das ist doch totaler Blödsinn, jetzt davon auszugehen, wir machen das jetzt mal einmalig in dieser Situation. Wenn wir da jetzt einmal die Tür aufgemacht haben, dann kriegen wir die auf jeden Fall nicht so schnell wieder zu. Also bitte. Was ich damit sagen wollte, ist, wir müssen denen helfen. Ich finde das super, dass wir sagen, wir sind so solidarisch, schicken teilweise Beatmungsgeräte hin, wir holen Italiener und Spanier aus den Ländern raus und behandeln die hier mit in den Krankenhäusern, weil wir hier noch freie Plätze haben. Aber bitte, es kann doch nicht sein, dass permanent in gut laufenden Zeiten, mal so in Anführungsstrichen, hier gegen die Deutschen gewettert wird, was für ein korrupter oder was für ein kapitalistischer Staat wir sind und dass wir diese Länder kaputt machen und wie scheiße wir sind. Und dann in den Situationen, wo es dann wieder schlecht läuft, heißt es, bitte gebt uns unser Geld und wenn gebt uns euer Geld und wenn wir es nicht machen, dann sind da wieder die Nazis und sind wieder scheiße. Das ist doch blöd. Also so eine Diskussion auf einer politischen Ebene, ich verstehe das nicht. Wer sitzt denn da oben? Also in Italien geht man davon aus, dass das Parlament da schon sehr rechtslastig ist und dass die sehr europafeindlich sind. Ich habe keine Ahnung, ob es daran liegt, aber das kann doch nicht deren Ernst sein, dass wir jetzt hier Eurobonds rausgeben für Länder, die es in den letzten Jahren nicht geschafft haben, ihren Haushalt in Ordnung zu kriegen. Und die haben ja eine Alternative mit dem europäischen, also mit dem Rettungsschirm der EZB. Dort können sie sich auch sehr günstig momentan verschulden, müssen dann eben die Schulden selbst tragen, so wie das auch sein sollte, meines Erachtens, und können das nicht auf andere Länder abwälzen. Aber warum wird denn jetzt über diese Eurobonds wieder so heftig diskutiert? Ich hoffe, dass die Staaten, die sich momentan dagegen aussprechen, auch weiterhin auf ihrem Standpunkt beruhen. Weil spätestens in 5, 6 Jahren, wenn wir jetzt diese EU-Anleihen ausgeben, werden wir dafür die Zeche zahlen und zwar wieder extrem. Es soll jetzt auch aber nicht so rüberkommen, als wenn wir immer hier diejenigen sind, die die Kohle super beisammen haben. Auch ich bin durchaus ein Kritiker von unserem Finanzsystem, von unserem Finanzminister. Ich sage jetzt mal Stichwort Finanztransaktionssteuer. Auch hier läuft finanziell eine ganze Menge schief, aber zumindest kriegen wir diesen Staatshaushalt einigermaßen noch hin. Und also das ist für mich diese Herangehensweise der Öffentlich-Rechtlichen, das hat mich heute schon wieder sehr aufgeregt. Okay, jetzt ist das Ganze wieder länger geworden, als ich es eigentlich machen wollte. Vielleicht als kleines Schlusswort an der Stelle, ich finde es super, dass wir in dieser Zeit oder dass auch andere Länder in dieser Zeit sehr viel europäische Solidarität zeigen und dass hier die EU zumindest teilweise zusammensteht, aber ich sehe natürlich jetzt auch starke Verwürfnisse. Und diese Verwürfnisse gehen nicht nur von Ländern aus, die sich finanziell in den letzten Jahren sehr gut gemacht haben. Also die gehen nicht nur von Deutschland aus, von den Niederlanden aus, von den Skandinaviern aus, von Frankreich aus, sondern die gehen eben auch von Ländern aus, die jetzt merken, dass irgendwas in den letzten 20 Jahren wirtschaftlich sehr, sehr schief gelaufen ist und die jetzt alles versuchen, um aus diesem Krisenmodus jetzt nochmal finanziell und auch politisch das Beste rauszuholen. Denen geht es nicht unbedingt darum, dass man jetzt in Frankreich, Italien, Spanien ein sehr starkes Gesundheitssystem aufbaut, bin ich der Meinung. Den Leuten, die so viel da oben gegen die EU wettern, gegen diese Unsolidarität anderer Länder wettern, denen geht es darum, ihre eigenen Taschen nochmal voll zu machen. Und ich glaube auch, dass es davon eine ganze Menge hier in Deutschland gibt. Und ich finde, dass man da zumindest, auch wenn man da nicht richten sollte, als öffentlich-rechtlicher, Rundfunk, dass man da zumindest Vor- und Nachteile für jeden Einzelnen mal darstellen sollte. Und zwar in einer Art und Weise, ohne dass eine Wertung reinkommt am Ende. Es ist nicht die Aufgabe der Tagesschau, mir zu sagen, dass ich jetzt für andere EU-Staaten einen Kredit übernehmen soll, weil das ja, warum auch immer, so viel besser ist für alle. Sondern es ist die Aufgabe zu sagen, wir können einen Kredit für diese Länder mit übernehmen, indem wir diese Eurobonds ausgeben. Aber das hat diese Vorteile und diese Nachteile. Deshalb hat sich die Bundesregierung dazu entschieden, erstmal Nein zu sagen, weil für sie die Nachteile überwiegen. So. Wenn jetzt die Bundesregierung entscheidet, dass die Vorteile für Europäische Union, für Deutschland überwiegen, dann werden sie auch mit einem Ja stimmen und dann muss man das eben akzeptieren als Bürger, der diese Bundesregierung gewählt hat. Wie auch immer. So. Aber es kann jetzt halt nicht sein, dass auf einmal wieder so stark dagegen geschossen wird. Die machen momentan echt einen ganz guten Job, muss ich ehrlich sagen. Also jeder, der hier lebt, der kann eigentlich froh sein, dass er momentan in Deutschland versorgt wird und dass wir ein ganz gutes Gesundheitssystem haben. Wenn ich mir anschaue, was da in Amerika los ist, was in Großbritannien los ist, was in Italien los war die letzten Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich hier in diesem Land lebe. Und hier immer noch den Luxus genießen kann, den ich hier jeden Tag habe, mit Internet, mit Essen, mit frischem Wasser, mit Dach über dem Kopf. Das ist nicht selbstverständlich, das vergessen viele. Deshalb auch nochmal an der Stelle, vielleicht mal nicht immer nur auf den Staat raufhauen, sondern in Situationen, wo er auch mal was richtig macht, auch mal sagen, gut gemacht. So. Trotzdem durchaus hier an der Stelle nochmal zu erwähnen. EU, bitte, ist ganz wichtig wirtschaftlich. Um jeden Preis muss die gerettet werden. Und wenn es am Ende auf Eurobonds hinausläuft, dann ist es so. Aber dann sollten zumindest alle Vor- und Nachteile betrachtet werden und gegeneinander aufgewogen werden und nicht einfach nur ja oder nein. Dankeschön.